Guten Morgen. Wir stellen uns immer mal wieder so Fragen in unserem Leben. Und eine der Fragen, die ich mir immer wieder gestellt habe und von denen ich weiß, dass wir sie immer wieder stellen, ist die Frage, wo ist eigentlich Gott? Wir haben in den letzten Wochen miteinander angeschaut, Karfreitag und Ostern und das, was danach war. Wir haben festgestellt, wie die Jünger durch so ein Wechselbad der Gefühle gingen, wie erst zu Karfreitag alles kaputt gegangen ist, wie sie nicht mehr wussten, wie alles weitergehen wird. Dann kam Ostersonntag, der Herr ist auferstanden, plötzlich wieder Hoffnung. Und Donnerstag haben wir Himmelfahrt miteinander gefeiert, wo Jesus sie wieder verlässt. Und er hat zwar gesagt, dass er jemanden schicken wird, der ihnen helfen wird, nämlich den Heiligen Geist. Aber der kam erst an Pfingsten und es sind ja noch ein paar Tage hin. So, wir sehen, dass die Jünger immer wieder durch dieses Wechselbad der Gefühle gingen und kirchenjahrmäßig eben zurzeit gerade in so einer Phase sind, wo sie sich fragen, was ist jetzt eigentlich, wie wird das alles so kommen? Und ich denke, die meisten von uns wissen, dass die Jünger nicht die großen Glaubenshelden waren. Selbst die ganz Großen wie Petrus, die haben immer wieder Probleme gehabt, haben immer wieder Fehler gemacht. Und ja, so möchte ich uns Mut machen, auch wir, dass wir zu dem stehen, wo wir Schwierigkeiten haben in unserem Glauben, wo wir Zweifel haben, wo wir Fragen haben und diese Fragen zuzulassen. Und ich glaube, dass gerade in so einer Phase, in der wir jetzt auch sind, ganz, ganz wichtig ist. Der Text, den wir heute miteinander betrachten wollen, ist Psalm 22. Psalm 22 kennen wir vielleicht eher aus der Zeit so um Karfreitag. Psalm 22 ist der Psalm, den Jesus am Kreuz zitiert. Dieser berühmte Satz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Psalm 22 ist ursprünglich natürlich nicht von Jesus geschrieben worden, sondern ist von König David geschrieben worden, lange, lange vor das mit Jesus passiert ist. Und natürlich enthält er ganz, ganz viele Andeutungen und Referenzen und Vorschattungen auf das, was zu Karfreitag passiert ist. Aber wir wollen ihn heute einfach mal betrachten als ein Gedicht, als ein Lied eines Mannes, der so seine Fragen hatte, wo Gott eigentlich ist. Und ich möchte, dass wir den Text miteinander lesen. Und ich beginne im Vers 2 und springe dann zwischendurch immer wieder ein paar Verse weiter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst mein Stöhnen nicht? Mein Gott, den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Gespött der Leute, alle behandeln mich wie Dreck. Von allen Seiten werde ich verspottet. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und grinst schadenfroh. Überlass Gott deine Not, lästern sie, der soll dir helfen. Er wird dich schon nicht sitzen lassen, du bist ja sein Liebling. Und weiter im Vers 20. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Und weiter im Vers 23. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen Jakobs, ehrt ihn. Begegnet ihm mit Ehrfurcht, Volk Israel. Er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend setzte er sich nicht hinweg. Nie wandte er sich von ihm ab. Er hat ihm geantwortet, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich in meiner Not versprochen habe, löse ich jetzt ein. Alle, die dich ehren, sind meine Zeugen. Die Armen werden sich wieder satt essen. Alle, die den Herrn kennen, sollen ihn loben. Euer Leben lang werdet ihr nicht mehr zu kurz kommen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Und schließlich Vers 32. Die noch nicht geboren sind, werden es hören und weiter sagen, Gott ist treu, auf seine Hilfe ist Verlass. Wir wollen noch miteinander beten. Vater, ich möchte danken für dein Wort. Ich möchte danken, Herr, dass es lebendig ist und dass es zu unseren Herzen spricht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt durch deinen Heiligen Geist dieses Wort lebendig machst, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns dadurch sagen möchtest und dass du mir hilfst, Herr, die Dinge so auszudrücken, damit du daraus was Gutes machen kannst. Amen. Wir sehen in diesem Psalm David als einen Mann, der verzweifelt ist, als einen, der am Ende ist, der sagt, wo bist du, Gott? Ich habe so viel gehört von dem, was passiert ist in der Geschichte, aber was ist mit mir? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg und hörst meine Stöhnen nicht? Und ich weiß nicht, ob das jemand schon mal so empfunden hat, aber den ganzen Tag rufe ich, aber du gibst mir keine Antwort. Und vielleicht vor allem die Älteren unter uns, die werden vielleicht auch diesen zweiten Teil kennen. Ich rufe in schlaflosen Nachtstunden, aber ich finde keine Ruhe. Und ich glaube, manchmal sind wir wirklich in solchen Zeiten, wo wir den Eindruck haben, Gott hat uns verlassen, Gott ist ganz weit weg. Und wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Wir beten und nichts passiert. Wir haben den Eindruck, als ob alles kaputt geht und als ob es Gott egal ist. Und in derselben Situation war König David hier. Er hat gerufen und er hatte den Eindruck, Gott sagt nichts. Gott hat ihn vergessen. Und jetzt kommt dieser Rückblick auf die Geschichte Israels. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So, vielleicht gab es in deinem Glaubensleben so Zeiten, wo du gesagt hast, ja, da war Gott irgendwie lebendig und da habe ich ihn erlebt. Oder wenn wir als Verband zurückschauen in die Zeiten, als unsere Gemeindebewegung gegründet wurde, wo Hermann Zeiss gepredigt hat und Menschen zu Hunderten zum Glauben kamen, viele Leute geheilt wurden. Oder vielleicht hast du die entsprechenden Berichte gehört, was Gott in Afrika tut, was Gott in Asien tut. Und du denkst dir, und was ist mit mir, was ist mit uns? Wo sind die Wunder in meinem Leben? Und dieselben Fragen, die stellt König David sich hier. Du bist doch der heilige Gott, den Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut. Du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Wir erinnern uns an die vergangenen Zeiten. Wir erinnern uns daran, dass Gott Großes getan hat. Aber was ist heute? Wo ist Gott heute, fragt sich David. Ja, Gott hat dem Volk Israel geholfen. Er hat sie aus Ägypten geführt. Er hat Wunder getan. Aber davon kann sich David heute nichts mehr kaufen. David ist mit den Problemen konfrontiert, die er in diesem Moment selbst hat. Und er sagt sich, jetzt bräuchte ich Gottes Hilfe und jetzt ist Gott nicht da. Wir lesen von Menschen, die Gott erlebt haben. Sei es in der Bibel oder in Berichten. Wir hören davon, dass Gott woanders was tut. Wir lesen Zeugnisse und Berichte über Wunder und Heilungen. Aber das passiert immer anderswo und nicht bei mir. Vielleicht empfindest du das so. Vielleicht erlebst du aber gerade auch, dass Gott in deinem Leben Wunder tut. Aber mir geht es heute um diejenigen, die jetzt gerade in dieser Situation sind, dass Gott scheinbar so weit weg ist. Und deswegen fragt David im Vers 7, und was ist mit mir? Hat Gott mich vergessen? Wo ist Gott in meinem Leben? Das, was passiert, das passiert immer woanders, aber nicht mir. Wir erleben nie Wunder. Solche Sätze mit immer und nie, die sind eigentlich immer falsch. Wenn wir sagen, das passiert immer woanders, oder wenn wir sagen, das passiert mir nie, dann ist es vermutlich schon mal einfach falsch. Und trotzdem ist es manchmal so unser Empfinden. Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, wo ich große Probleme genau mit diesem Punkt hatte. Und ich habe zu Gott gesagt, ich höre so viel. Unser Pastor hat damals eben Geschichten erzählt, was er erlebt hat. in Afrika auf dem Missionsfeld und wo Gott Wunder getan hat, wie er selbst auch geheilt wurde. Und ich habe so einen Eindruck gehabt, aber in meinem Leben passiert irgendwie nichts Großes, passiert nichts wirklich Wunderbares. Und in dieser Zeit, da hat Gott mir oder meinen Blick auf eine Bibelstelle gelenkt, die wir im ersten Buch Könige Kapitel 19 finden, wo Elia nach einem großen geistlichen Sieg über die Baalspriester so einen Tiefpunkt hat und so einen richtigen Durchhänger hat. Und wo er zu Gott sagt, Gott, ich habe für dich gekämpft und es war alles umsonst. Niemand mehr ist übrig geblieben, ich bin allein noch da. Und Gott, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Lass mich am besten sterben, es hilft sowieso nichts. Und dann sagt Gott, Elia, komm raus aus deiner Höhle, in der du dich verkrochen hast und stell dich hier hinten vor mich und ich werde vorübergehen. Und dann lesen wir, wie verschiedene Dinge passieren. Da heißt es zunächst, dass ein Erdbeben war und dass ein Feuer war und dass ein Sturm war und verschiedene andere Dinge. Und es heißt immer, aber Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht in diesem Feuer. Und dann kommt so ein leises Säuseln, heißt es da. Und in diesem Moment verhüllt Elia sein Angesicht. Wir lesen noch nicht mal, dass Gott da war, aber seine Reaktion ist offensichtlich. Elia verhüllt sein Angesicht, weil er die Gegenwart Gottes wahrnimmt. Und ich habe diesen Vers irgendwann mal in meine Bibel vorne reingeschrieben. Und für mich hat es einfach geheißen, dass Gott mir sagt, Wolfgang, Gott wirkt nicht immer nur in den großen Dingen. Gott ist nicht immer nur in den großen Wundern, in den Erdbeben, in dem, was großes Aufsehen erregt. Sondern Gott ist auch im Kleinen, im leisen Säuseln. Und es ist nicht besser oder schlechter. Es wird vielleicht nicht so wahrgenommen. Aber das Wichtige ist, dass Gott drin ist. Und das Wichtige ist die Gegenwart Gottes. Es gibt eine Geschichte, wo Mose mit Gott streitet, wo Gott zu Mose sagt, Mose, ich werde jetzt nicht mehr mit euch gehen. So, ich werde dieses ganze Volk in der Wüste hier sterben lassen und ich fange mit dir neu an. Und er sagt Mose, nee, das kannst du nicht machen und die Leute werden sich lustig machen über dich. Und er sagt Gott zu Mose, Mose, pass auf, okay, ich gehe weiter mit euch, aber ich werde nicht persönlich vor dir hergehen. Und dann sagt Mose, Gott, wenn du nicht persönlich mit uns gehst, dann gehe ich hier keinen Millimeter weiter. So, das Wichtige ist nicht das, was drumherum passiert, ist nicht die Wunder, die geschehen, sondern das Wichtige ist, dass Gott mit uns ist, dass Gott mit uns geht. Was dann passiert, das wird sich weisen, aber das Zentrale, das Wichtige ist, dass Gott mit dir ist, dass Gott in deinem Leben ist. Und wir haben den Schluss unseres Textes schon gehört und lass mir das jetzt einfach zwischendurch dir mal sagen, genau das sagt Gott dir zu. Gott lässt dich nicht allein. Gott ist bei dir. Es ist nicht wichtig, ob die großen Wunder geschehen. Es ist nicht wichtig, ob die Welt sich bewegt und erschüttert wird. Wichtig ist, dass Gott in deinem Leben ist. Und eins ist auch klar, das liegt nicht an ihm. Es liegt an uns, ob wir ihn mitlassen oder nicht. So, jetzt tritt noch eine weitere Gruppe auf in diesem Psalm. Jetzt kommen die Menschen, die um David herum sind. Und ja, was sie sagen, ist auch nicht unbedingt hilfreich für David. Er wird verspottet. Die Leute sagen zu ihm, überlass Gott deine Not. Er soll dir helfen. Du bist doch sein Liebling. Er wird dich schon nicht sitzen lassen. So, er wird von den anderen verspottet. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was David jetzt braucht und was er hören will. Und wenn das Menschen sind, die Gott selbst nicht kennen, dann ist das eine Sache. Aber wenn deine Geschwister zu dir sowas sagen, die Menschen, die mit dir glaubensmäßig mit unterwegs sind, dann tut es doppelt weh. Du hast zu wenig geglaubt. Du bist selber schuld. Bestimmt hast du gesündigt. Wir erinnern uns an Hiob, dem genau sowas passiert ist. Und genau in dieser Situation befindet sich David jetzt auch. die Zweifel zerfressen ihn und die Menschen, die von außen um ihn rum sind, die streuen sozusagen noch Salz in die Wunde. Und was mir aufgefallen ist, dass in unserem Text selbst gar keine Antwort darauf gegeben wird, warum das so ist. Es wird nicht berichtet, warum David die Gegenwart Gottes nicht spürt. Es wird noch nicht mal darauf eingegangen, ob David überhaupt recht hat, ob Gott da ist oder nicht da ist, ob es wirklich so schlimm war oder ob David es nur so empfunden hat, sondern es wird auf was ganz anderes eingegangen. Und das finde ich persönlich das Wichtigste für mich eigentlich in diesem Abschnitt und das, was ich uns heute gerne weitergeben möchte. Wir können und wir dürfen uns diese Frage stellen, wo ist Gott jetzt? Wir können und wir dürfen Gott diese Frage stellen und wir können unsere Zweifel, unsere Fragen formulieren. Wir können Gott gegenüber ehrlich sein und wir sollten das auch. Wenn wir die Bibel anschauen und wenn wir sehen, was David für Lieder geschrieben hat, für Gedichte geschrieben hat, die uns dort in den Psalmen aufgeschrieben sind, dann sehen wir, dass David sehr, sehr ehrlich war. Und dass David mit den Problemen, die er mit Gott hatte, nicht hinterm Berg gehalten hat, sondern er hat sie Gott präsentiert und zum Teil ziemlich heftig. Und deswegen, ja, wir dürfen diese Frage stellen, Gott, warum? Warum bin ich allein? Warum hilfst du nicht? Und manchmal bekommen wir vielleicht auch eine Antwort. Und das, was ich vorher angedeutet habe, ja, natürlich gibt es sowas. Natürlich gibt es den Fall, dass Menschen sündigen und dass Gott deswegen nicht mehr hört. Auch sowas wird uns in der Bibel beschrieben. Oder es gibt den Fall, dass Gott andere Wege gehen muss und dass wir hinterher sehen, ja, für eine bestimmte Situation war das in diesem Fall eben auch gut. Und weil Gott alles weiß, hat er das eben auch richtig gemacht. Aber nicht immer bekommen wir so eine Antwort. Nicht immer bekommen wir die Antwort, warum. Nicht immer bekommen wir die Antwort, wo ist Gott? Aber das, was in diesem Psalm uns berichtet wird, das zeigt uns, was unsere Situation wirklich verändern kann. David hatte in dieser Situation ja, einen Lichtblick. Er merkt plötzlich, dass er in die falsche Richtung schaut. Er schaut auf seine Probleme. Und vermutlich habt ihr dieses Bild schon gehört oder habt dieses Bild vielleicht auch selber schon benutzt von dem Kaninchen und der Schlange. So, die Schlange schaut das Kaninchen an und das Kaninchen schaut auf die Schlange und ist vollkommen eingefroren, kann sich nicht mehr bewegen. Und obwohl das Kaninchen viel, viel schneller wäre als die Schlange, hat die Schlange leichtes Spiel, weil das Kaninchen eben nur noch auf die Schlange schaut. So. Was uns dieser Text heute sagt und was mir wichtig ist, ist, dass wir unseren Blickwinkel ändern müssen, unsere Blickrichtung ändern müssen. Wir sollten es so machen, wie König David es gemacht hat in diesem Psalm. Auch wenn es keine Antwort gibt auf diese Frage, die ich stelle, auch wenn ich vielleicht nicht genau weiß, warum das jetzt so ist oder nicht. Das Wichtige ist auch nicht, dass wir die Situation verstehen. Das Wichtige ist nicht, dass wir verstehen, warum Gott bestimmte Dinge tut. Ich habe schon oft gesagt, wenn wir Gott in unser Hirn reinbekommen würden, dann wäre er nicht mehr Gott. Das ist in der Situation unbefriedigend. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir verstehen, warum das so ist. Das Entscheidende ist nicht, dass all unsere Fragen beantwortet werden. Das Wichtigste ist, dass wir die richtige Blickrichtung haben. Und das ist genau das, was am Ende dieses Psalms passiert. Wir werfen unsere Hoffnung nicht weg, weil sie eine große Belohnung hat. Auch das steht in der Bibel. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir das genauso tun. Dass wir unsere Hoffnung nicht wegwerfen, sondern dass wir sagen, Gott hat es versprochen. Gott hat gesagt, ich bin bei dir jeden Tag bis ans Ende dieser Welt. Und daran können wir uns festhalten. Und darauf können wir schauen. Wir schauen weg von den Problemen, wir schauen weg von dem, was uns runterzieht und wir schauen auf den, der uns dieses Versprechen gegeben hat. Ich habe ein Problem, was mich mein ganzes Leben eigentlich schon begleitet. wenn ich zum Beispiel im Bus mitfahre oder auch im Auto mitfahre und nicht selber fahre, also es funktioniert auch, wenn ich nicht selber fahre, aber das Problem ist hauptsächlich, dass wenn ich irgendwo sitze und so zum Fenster rausschaue, dass es mir dann oft schlecht wird. Vielleicht kennt ihr das so, Reisekrankheit oder sowas. Und ich habe festgestellt, bei mir ist das Problem nicht so sehr, dass ich die Reise nicht vertrage oder dass es mir zu sehr schaukelt oder so, sondern mein Problem ist, dass meine Augen zu sehr hin und her fliegen. Wenn du zur Seite rausguckst, aus dem Bus oder aus dem Auto oder aus dem Zug, dann bleiben deine Augen irgendwo hängen und sie gehen mit und dann gehen sie wieder nach vorne. Und ich habe festgestellt, mir hilft es total, wenn ich meine Augen irgendwo in die Ferne richte, wo ich einen Punkt habe, der sich nicht so schnell bewegt und wo ich dann meine Augen ruhen lassen kann. Und dann merke ich, dass es mir sehr viel besser geht. Und das ist für mich so ein Bild geworden, auch für das, was wir tun können in so einer Situation. Wir richten unseren Blick eben nicht auf unsere Umstände in unserem Leben, wo sich alles ständig ändert, wo ständig irgendwas anderes wird und wo wir uns manchmal überfordert fühlen und wo wir sagen, ich komme damit nicht mehr klar, sondern wir richten unsere Augen auf den einen Fixpunkt, der sich eben nicht bewegt. Auf diesen einen Punkt, der steht, der zuverlässig ist, nämlich auf Gott. Und wir richten unseren Blick auf ihn und sagen, Gott ist bei mir, Gott sorgt für mich. Er hat mir versprochen, mich nicht allein zu lassen. Und das ist genau das, was David hier tut. Er richtet seinen Blick auf Gott und er wendet sich an ihn. Vers 20. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Was hat sich in seiner Situation verändert? Eigentlich hat sich gar nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass David seine Zweifel, seine Fragen liegen lässt und neu zu Gott kommt und sagt, Gott, hilf mir. Und die Frage ist, hat sich seine Situation verändert? Hat Gott ihm geholfen? Nun, in unserem Psalm lesen wir eigentlich nichts davon. Und trotzdem merken wir, dass bei David plötzlich ein Umschwung stattfindet. Egal, wie entmutigt er vorher war, er weiß eins, meine Hilfe kommt von Gott. Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann wendet er seinen Blick auf den, von dem er Hilfe will. Vielleicht erinnert ihr euch auch jetzt gerade an diesen Psalm, der mir gerade eingefallen ist. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So, David fängt an, auf Gott zu schauen und nun plötzlich ist das, was er uns hier schreibt und das, was er in seinem Psalm hier singt, hat plötzlich eine ganz andere Melodie. Es ist, als ob dieses Lied, von dem wir ja die Melodie nicht kennen, aber plötzlich von Moll in Dur umschwenkt. Und er sagt hier im Vers 23, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen, vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben und ehren. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen Jakobs ehrt ihn, begegnet ihm in Ehrfurcht, Volk Israel. Obwohl Gott eigentlich noch gar nicht viel gemacht hat oder vielleicht auch noch gar nichts gemacht hat, David beschließt, auf Gott zu schauen und er fängt an, Gott zu loben. Das ist eine mögliche Reaktion auf die Probleme, auf die Fragen, die wir haben. Und ich glaube persönlich, es ist nicht die schlechteste Reaktion. Denn das ist das, was David aus seinem Loch rausholt. Er fängt an, auf Gott zu schauen und er stellt fest, Gott ist derjenige, der die Macht hat. Gott ist derjenige, der mir helfen kann. Gott ist derjenige, der größer ist als meine Probleme. Und die Tatsache ist auch, und das lesen wir in Vers 25, er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend setzte er sich nicht hinweg. Nie wandte er sich von ihm ab. Er hat ihm geantwortet, als er um Hilfe schrie. Egal, wie wir das momentan empfinden, die Tatsache ist, dass Gott sich nicht von uns abwendet. Gott lässt uns nicht allein. Jetzt könnte man wieder diese Geschichte von den Fußspuren im Sand zitieren und ich denke, ihr kennt die inzwischen, vermutlich jedenfalls. Gott lässt uns nicht allein. In den schwierigen Situationen trägt er uns sogar. Unser Elend, unsere Not, unsere Verzweiflung, All das ist ihm nicht unbekannt und wir sind ihm nicht gleichgültig. Gott hört uns und er antwortet. Er antwortet vielleicht nicht immer so, wie wir das uns wünschen. Er nimmt vielleicht die Probleme nicht weg, aber er hilft uns, in den Problemen nicht aufzugeben. Er hilft uns, wieder aufzustehen. Er gibt uns genügend Kraft, um weiterzumachen. In einem anderen Psalm heißt es mal, diejenigen, die auf den Herrn harren, die auf ihn warten, die auf ihn vertrauen, die bekommen neue Kraft, dass sie laufen und nicht müde werden. So, Gott gibt uns eine Antwort. Er ist an unserer Seite, er lässt uns nicht allein. Und das ist der Grund, weshalb David am Ende unseres Psalmes nun plötzlich in einen richtig großen Lobgesang ausbricht. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich in meiner Not versprochen habe, löse ich jetzt ein. Alle, die dich ehren, sind meine Zeugen. Die Armen werden sich wieder satt essen. Alle, die den Herrn kennen, sollen ihn loben. Euer Leben lang werdet ihr nicht mehr zu kurz kommen. Was für eine Aussicht. Wir werden nicht zu kurz kommen. Und wisst ihr was? Das ist ein Vers, den hat Alex uns letzte Woche am Ende seiner Predigt schon in Erinnerung gerufen. Matthäus 6, Vers 33 ist ein Vers, der mich und meine Frau seit über 20 Jahren umbegleitet, weil es der Vers ist, mit dem Gott uns in den vollzeitlichen Dienst gerufen hat, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ich zitiere es jetzt einfach mal nach der Luther-Übersetzung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dieses alles, nämlich all das, was ihr zum Leben braucht, zufallen. Ihr werdet keinen Mangel leiden. Psalm 23 ist so leicht zu zitieren und so leicht wiederzugeben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber glauben wir wirklich, was da drin steht? Glauben wir wirklich, dass es wahr ist, dass wir keinen Mangel leiden werden? Denn das ist genau das, was David uns hier ausdrückt. Ihr werdet nicht mehr zu kurz kommen. Das ist im Übrigen auch eine Botschaft, die wir versucht haben, unseren Kindern immer wieder zu sagen. Ihr werdet nicht zu kurz kommen. Egal, was in eurem Leben passiert, egal, wenn ihr den Eindruck habt, dass das Leben irgendwie an euch vorbeiläuft oder dass irgendwelche Dinge nicht so sind, wie ihr sie gerne hättet, aber ihr werdet nicht zu kurz kommen. Auch wenn wir mal warten müssen, auch wenn andere zuerst drankommen, auch wenn andere Dinge geschenkt bekommen, wir werden nicht zu kurz kommen. Das hat sich natürlich auch auf uns bezogen, dass wir ihnen versprochen haben, dass wir ihnen gegenüber gerecht sind. Aber das ist genauso in unserem geistlichen Leben. Wir werden nicht zu kurz kommen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wird Gott dafür sorgen, dass wir nicht zu kurz kommen. Und Vers 28, der gefällt mir auch so gut, wo es heißt, auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Eigentlich sind es wir, denn von Israel, als diese Verse geschrieben wurden, ausgehend, das sind wir die fernsten Länder. Wir gehören ja nicht ursprünglich zum Volk Gottes, sondern wir gehören eigentlich zu den Volksgruppen, die bisher vom Heil ausgeschlossen waren. Aber selbst die werden Gott preisen, heißt es hier. Die werden sich vor ihm niederwerfen, die werden zu ihm umkehren. Und Vers 32, und die noch nicht geboren sind, werden es hören und weiter sagen, Gott ist treu, auf seine Hilfe ist Verlass. Und das ist meine Botschaft für heute. Das ist das, was ich dir gerne weitergeben möchte. Das ist das, was ich uns allen ins Stammbuch schreiben möchte. Und wo ich uns ermutigen möchte, uns nicht vom Feind diese Zuversicht rauben zu lassen. Gott ist auf unserer Seite. Er wird uns versorgen. Er ist für uns da. Er wird uns behüten. Er wird uns bewahren. Er wird uns durchbringen, auch durch Schwierigkeiten. Auf seine Hilfe ist Verlass. Und das wollen wir auch weiter sagen. Und ich ermutige dich, sag's den Menschen, mit denen du zu tun hast. Zurzeit haben wir vermutlich eher mit weniger Leuten zu tun, weil wir ja vermutlich immer noch nicht so viel rauskommen, wie uns das recht wäre. Aber vielleicht hast du trotzdem mit Menschen zu tun, auf deiner Arbeitsstelle oder in deiner Familie, wo vielleicht noch nicht alle mit auf dem Weg sind. Oder mit deinen Kindern, die eben noch nicht zu diesem persönlichen Vertrauen durchgebrochen sind. oder mit Menschen, denen du begegnest sonst irgendwo. Erzähl ihnen von dem, was dir wichtig ist. Erzähl ihnen von dem, was Gott dir bedeutet. Gib weiter, dass du Hoffnung hast. Wir leben gerade in Zeiten, wo wir Hoffnung sehr, sehr gut gebrauchen können. Und wie viele Menschen malen zurzeit die Zukunft in sehr düsteren Farben. Und wir können uns davon abheben. Wir können sagen, wir glauben, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben. Wir können sagen, wir glauben, dass Gott an unserer Seite ist. Und egal, welche Herausforderungen in unserem Leben uns begegnen wird, wir wissen, dass Gott da ist und uns helfen wird. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Das ist so dieses, ja, wir schaffen das, wir können das, wir kriegen das irgendwie hin. Und auch das kann uns natürlich helfen, mit einer positiven Einstellung durch die Welt zu gehen. Aber mir geht es nicht darum, dass wir nur positiv denken. Mir geht es darum, dass wir uns mit dem zusammentun, der Dinge wirklich verändern kann. Mir geht es darum, dass wir den in unser Leben einladen, der uns wirklich helfen kann. Derjenige, der uns hört und der wirklich Wunder tun kann. Red mit ihm. Sag ihm, was dich drückt. Und erwarte, dass er handelt. Und du wirst nicht enttäuscht werden. In der Bibel lesen wir, dass Jesus mal gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus hat uns aufgefordert, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. So fang an, Gott zu suchen, wenn du ihn noch nicht kennst. Klopf an seine Tür. Und wisst ihr, was noch besser ist? In der Bibel wird sogar davon beschrieben, dass Gott an deine Tür klopft. Dass Gott bei dir anklopft. Und wenn du den Eindruck hast, dass Gott bei dir anklopft, vielleicht jetzt gerade eben, dann mach ihm die Tür auf. Lass ihn rein. Und zwar nicht nur als ein Gast, sondern als jemand, der bei dir wohnen darf, als jemand, der zur Familie gehört. Im Gegenteil, sogar als derjenige, der in deinem Haus bestimmen darf. Das ist das Allerbeste, was wir tun können. Und dann werden wir das erleben, dass wir eben nicht mehr sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern dass wir sagen, wir können Gott sehen in unserem Leben. Wir erleben, dass er da ist. Wir erleben, wie er uns Kraft gibt. Und wir erleben, wie er uns Weisheit schenkt, richtige Entscheidungen zu treffen. Und wenn du was erlebt hast in dieser Richtung, dann wäre es schön, wenn du uns vielleicht einfach auch eine Rückmeldung gibst, sei es per E-Mail oder per WhatsApp oder durch einen Anruf oder durch einen Kommentar unten in diesem Video, wo du einfach ein bisschen davon berichtest, was Gott in deinem Leben getan hat. Lass uns miteinander beten und lass uns Gott einfach unser Vertrauen ausdrücken. Vater, ich danke dir, dass du mit uns gehen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du versprochen hast, an unserer Seite zu sein und nicht von uns zu weichen. Und ich möchte jetzt für all diejenigen bitten, die sich irgendwie im Stich gelassen fühlen, von Menschen, aber vielleicht auch von dir. Ich möchte dich bitten, Herr, dass sie ehrlich werden mit sich selbst und mit dir und dass sie Kontakt zu dir aufnehmen. Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch ganz neu. Und Herr, wir vertrauen darauf. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer zu dir ruft, auf den wirst du hören. Und so bitte ich dich, Herr, dass du hörst auf das, was jeder von uns zu sagen hat. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns gehst. Auf jedem Schritt unseres Lebens. Und dass du bei uns bist. Und an unserer Seite stehst. Und dass du uns versorgst wie ein guter Vater, wie ein guter Hirte. Und darauf vertrauen wir, Herr, und das gibt uns Hoffnung. Und dafür möchten wir dir die Ehre geben. Amen.